take you to Basel People. It's now in season 2. Presented by Baderbank. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People. Und diese Season 2 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Baderbank. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein fünfter Gast in Season 2 ist Bettina Schragl. Sie war immer ein Vorbild für mich im Journalismus und ist jetzt, und das auch schon wieder seit fast 10 Jahren, konkret seit Anfang 2013, Chefin der Konzernkommunikation und Investor Relations der Immofinanz. Hallo Bettina, servus und willkommen bei mir im Studio.
Ja, hallo Christian, hallo Hörer. Ich freue mich sehr, heute euer und dein Gast zu sein.
Wunderbar. Bettina, wir zwei in einem Zimmer, ich ziehe da irgendwas vor. Ich habe das immer wieder auch erwähnt. Wir haben einmal jahrelang zusammengearbeitet und ich habe das immer wieder gesagt, ich war entweder in einer Bankfiliale, da waren viele, oder in einem Einzelbüro oder in einem Großraumbüro, aber in einem Zimmer zu zweit mit irgendjemand, da bist du meine Rekordhalterin beruflich und das halte ich auch hoch. Aber dazu kommen wir noch. Beginnen wir am Anfang. Wir haben uns kennengelernt, 95, 96 zum Start der Tageszeitung Wirtschaftsblatt, aber du warst davor schon ein bisschen journalistisch tätig. Wie hat es bei dir begonnen? Wie bist du eingestiegen?
Ja, ich war eigentlich immer stark so auf Kapitalmarkt, Börse und auch Journalismus fokussiert und habe dann eigentlich gleich zu Beginn meines Studiums begonnen, auch im Journalismus zu jobben. Das erste war der ORF Niederösterreich, wo ich ein Praktikum absolvieren durfte. Dort zugegebenermaßen noch mit weniger Wirtschaftsausrichtung, wobei ich kann mich noch erinnern an eine Zuchtstierausstellung in Niederösterreich. Danach war ich dann beim Wirtschaftspressedienst. Das war eine kleine, auf den Markt, auf den österreichischen Markt fokussierte Presseagentur, die dann später von der APO übernommen worden ist. Ja, und danach dachte ich, jetzt kann ich mich wieder voll aufs Studium konzentrieren und dann kam der Ruf des Wirtschaftsblatts.
Und vor mir warst du schon da und da ist ja der Zuchtstier mit seiner Ausstellung ja auch irgendwie mit der Börse und den Bullen irgendwie verbunden. Und jetzt übernehme ich da ganz kurz, ich bin nach dir ins Wirtschaftsblatt gekommen und man hat mir damals als Quereinsteiger aus dem Bankengeschäft und habe überhaupt keine Ahnung von Journalismus gehabt und ich habe damals eine Chefin bekommen, die war urjung, urgescheit und hat einen fürchterlich zusammengeräumten Schreibtisch gehabt und das warst du. Also es war schön, da kennenzulernen. Wie waren deine ersten Steps im Wirtschaftsblatt und wie schnell ist es eigentlich zur Ressortleiterin gekommen, Finanzen damals? Ich habe dich ja schon als solche kennengelernt und das Wirtschaftsblatt war noch jung.
Es war jung, ich war auch noch jung. Ja, also ich erinnere mich wahnsinnig, ich bin noch immer jung. Ja. Ich erinnere mich wahnsinnig gern an die Zeit zurück. Es war eine richtige Aufbruchsstimmung. Es war ein junges, es war ein Team voller Spirit, aber auch mit einer erfahrenen Chefredaktion, einem erfahrenen Herausgeber. Ich kann mich nur erinnern, ganz zu Beginn hatte ich noch keinen Schreibtisch im Team, weil kein Platz war. Also man hat mich damals direkt neben den Herausgeber, den Jens Cibul, gesetzt. Also wir haben damals schon Open Office ohne Hierarchie gelebt. Ja, mit der Ressortleitung, es ging dann relativ bald. Das war das Finanz- und Börse-Ressort. Ich glaube, ich war damals so im Alter von 24, wie ich das Team übernommen habe. Und ja, wir haben sehr viel erlebt. Wir haben gekämpft. Ich glaube, wir haben auch gut gekämpft, weil es war eine Aufbruchsstimmung. Aber es war auch ein Umfeld, wo man eigentlich noch vor dem ersten Erscheinen der Zeitung damals von der Konkurrenz schon für tot erklärt worden ist, weil die Annahme war, wie kann man nur jeden Tag eine ganze Zeitung über die österreichische Wirtschaft und den österreichischen Kapitalmarkt füllen. Und ja, es ging. Ich glaube, wir haben es jahrelang gut bewiesen.
Ich meine, du weißt ja, dass ich zwei große Interessen habe und ich bin ja mit der Verlagsgruppe in Zusammenhang gekommen, früher schon, als es darum ging, vielleicht eine tägliche Sportzeitung für Österreich zu machen. Das war genauso unmöglich. Was machst du denn am Dienstag im November zum Beispiel, ja? Und bei der Wirtschaftszeitung war genauso und die Leute sagten mir dann, ja, wir haben noch ein anderes Projekt und das war für mich dann auch sehr, sehr spannend und ich kann dir nur beipflichten, es war ein tolles Team, ich durfte auch, Cibul irgendwie, hat dich dir eigentlich entdeckt quasi in deiner Managementfunktion als junges Mädel?
Wir haben sehr gut zusammengearbeitet, aber das war primär der Chefredakteur, der Peter Mutzig.
Mutzig, ja. Na, bei mir war es ein bisschen der Cibul, der hat immer gesagt, du kennst dich aus, kannst überhaupt nicht schreiben, am Zweiteren kann man arbeiten. Ich glaube, ich kann heute noch nicht schreiben, aber ich mache es gerne und auskennen. Der Markt liefert halt schöne Stories auch. Ja, Wirtschaftsblatt haben wir dann durchaus eine gute Phase auch gehabt für den Finanzmarkt. Also wir haben noch die späten Börsegänge gehabt, der 90er. Die Austria Tabak war eine wunderbare Sache und so. Ich kann mich noch an schöne Sachen erinnern. Was sind die Dinge, die du dich aus der späten Wirtschaftsblattzeit noch am besten erinnern kannst, sagen wir mal so, dass ich den Satz rauskriege?
Ja, es war natürlich so, wie du sagst, es war der Aufschwung der Börse. Es war eine Zeit, wo man eben wirklich der Kapitalmarkt zumindest in unseren Sphären, nicht immer in der Politik, aber doch in unseren Sphären, sehr positiv besetzt war, wo man gesehen hat, dass wir viele Unternehmen neu an der Börse gesehen haben. Und es war natürlich für mich auch so ein bisschen das Aufbrechen von Strukturen, und so als Newcomer, als Zeitung hatte man natürlich auch neue Möglichkeiten. Und an ein Beispiel kann ich mich noch sehr gut erinnern. Es war halt damals gang und gäbe, und ich meine, wir sprechen hier von einem Zeitraum von vor über 20 Jahren, dass halt die Banken gewisse Medien zur Weltbanktagung eingeladen haben. Nicht? Und wir waren halt als junges Medium dann noch nicht mit auf der Liste, aber ich kann mich erinnern, ich bin damals zum Peter Mutzig gegangen und gesagt, ich will dorthin, ich muss dorthin. Und wir haben uns damals dann, also beziehungsweise die Zeitung hat damals dann das Ticket und das Hotel nach Washington selbst bezahlt, und das war damals noch absolut neu und nicht gang und gäbe. Heute ist es eigentlich bei vielen Medien ein Zeichen der Governance, dass das vom Medium selbst getragen werden muss. Und das ist vor allem rückblickend, sind das dann schon sehr schöne Erinnerungen und gute Erlebnisse.
Und weil du Banken sagst, ich habe dich immer, und das war ja auch dein Schwerpunkt in einer durchaus großen Finanzredaktion, die du damals geleitet hast, war ja Banken dein Schwerpunkt, und gerade in einer Phase, wo jeder mit jedem gemercht hat und dann wieder zurückgemercht hat. Ich habe da Bankkollegen, die wollten weg von der Bank und sind dann zurückgemercht worden, zum Beispiel bei Erste Giro oder so, ganz verzweifelt gewesen. Das war die Konsolidierungsphase in der österreichischen Bankenlandschaft, als man Kreditanstalt, Länderbank, Erste Bank, Z und so weiter, die Geschichten sind bekannt. Du warst da für mich federführend dabei. Wie war diese Zeit als junge Dame damals mit den großen alten Vorständen, den weißen Männern, wie man es heute nennen würde?
Ja, ich glaube, es war spannend, und ich glaube, ich habe mir ein gutes Standing erarbeitet, weil eines kann ich mich auch noch erinnern, wie die Kreditanstalt halt damals privatisiert worden ist. An dem Tag, wo es publik wurde, hatten wir als Wirtschaftsblatt das einzige Interview mit dem Guido Schmidt-Chiari, der sozusagen an diesem Tag zurückgetreten ist.
Kann ich mich sogar noch erinnern, ja. Na gut, wir haben uns ja damals, wir beide, unabhängig voneinander vom Wirtschaftsblatt so halbert getrennt. Bei mir ist dann dahin gegangen, dass ich im Verlag die Online aufbauen durfte, das Ticket bekommen habe, und das war dann ab sofort mein Steckenpferd, und ich habe dann auch die Seiten gewechselt in Richtung Geschäftsführung sehr schnell und war weniger journalistisch, aber doch auch tätig. Und dich hat es dann auch ins Internetgeschäft, ins Internetradiogeschäft, ein bisschen Early Bird, ein bisschen der Zeit voraus in vielen Dingen. Vielleicht ein paar Worte zu der Zeit. Du hast da viele Projekte gemacht, und was hast du gelernt damals in der doch stärkeren Selbstständigkeit, ne? Fast.
Genau, das war ein Internet-Startup. Wir waren fokussiert eben schon auch auf Financial News. Das heißt, das Ziel war eigentlich damals, oder die Vision war damals, den Bloomberg für den Privatanleger zu erschaffen, also das sprich freien Zugang zu Finanznachrichten, zu Aktienkursen, und auf der anderen Seite aber auch schon noch der Support von börsennotierten Unternehmen hinsichtlich Investor Relations, hinsichtlich Aufbereitung von Nachrichten. Und wir haben hier in dem Bereich natürlich auch viel mit Börsenradio, Internetfernsehen, Übertragung von Pressekonferenzen gearbeitet. Viele Sachen, die eigentlich heute auch schon gang und gäbe sind, für die aber damals noch teilweise viel Überzeugungsarbeit notwendig war. Und so wie du gesagt hast, wahrscheinlich waren wir da in manchen Dingen auch ein bisschen zu früh oder der Zeit voraus.
Ähnlich ist es mir da parallel. Wir haben den Kontakt nie verloren, bei Wirtschaftsblatt Online gegangen. Wir haben da unglaublich schnell wachsen können. Der Markt hat es auch angenommen. Wir waren im Jahrhundertboom der Nullerjahre, haben Geld verdient. Aber jedes Monat habe ich, glaube ich, 20, 30 Bewerbungen von jungen Burm gehabt, und das sehe ich jetzt doch kritisch, die wollten alle nur nahe bei unserem Bloomberg-Rechner sein und mitzocken und haben dafür einen Brotjob zum Teil auch aufgegeben, aber gestandene Journalisten haben gefehlt, und so sind wir eigentlich auch immer in Kontakt geblieben, und ich habe gesagt, Bettina, wenn du wieder mal schreiben willst in Hauptverantwortung, dann reden wir wieder miteinander. Und irgendwann kam dann dieser Tag, ich glaube es war im Jahr 2005, dass du dann, und damals durfte ich der Ressortleiter oder der Geschäftsführer sein, und du wurdest zur Chefredakteurin und warst dann auch Mitglied der Geschäftsführung, und wir waren damals in der Wirtschaftsblatt Online, die später nach der Übernahme zur Styria Börse Express GmbH geworden ist, 2005 bis 2013, Ende 2012 genau. für mich war es eine Traumzeit, da war Lehman dabei, da war alles dabei, da waren die besten Zeiten, die ich je erlebt habe, beruflich dabei, bis 2007 Ende, dann der Big Crash, wie können wir das schaffen, wie hast denn du die Zeit gesehen, redaktionell vor allem?
Ja, wir waren ein kleines, wendiges Schiff, würde ich sagen, so am Börsenmeer. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, es war auch die Breite. Also wir konnten den gesamten Markt als kleines Team abdecken, was mir auch für mich sehr, sehr wichtig war, weil ich konnte sehr viele Unternehmen covern, ich hatte die Möglichkeit, mit wahnsinnig vielen Vorständen Interviews zu führen und ich glaube, wir haben uns damals in diesen Jahren, und das ist auch sicher zu einem sehr großen Teil dir geschuldet, wirklich ein gutes Standing am Markt erarbeitet und wurden auch von anderen Medien immer wieder regelmäßig zitiert, wenn wir gute Geschichten gebracht haben. Und ich glaube, ein wichtiger Bestandteil war da natürlich auch die Roadshows, die du ins Leben gerufen hast und die ja wirklich ein Trademark auch des Unternehmens waren.
Ja, da habe ich mich auch gefreut, dass vom Herrn Rasing hat einmal ein IVA David für mich abgefallen, so wie auch für einen späteren Chef von dir später mal, da komme ich noch dazu. Ja, das Lob an die damalige Mannschaft kann ich an alle ausrollen natürlich, es ist klar. Also du hast damals mit unserer heutigen Chefredakteurin, mit der Christine Betzwinkler, für die journalistische Qualität gesorgt und ein paar junge Burm haben für Marktstories gesorgt, die halt sonst auch keiner gehabt hat. Ich glaube, das war ein Mix, der sehr wichtig war. Du hast die Roadshows auch angesprochen. Ich glaube, du hast eine Spur mehr moderiert als ich und bist da, und nach dem Motto 15 Minutes of Fame haben wir da immer eingeladen in diverse Locations, Vorstandsvorsitzende oder Investor Relations Verantwortliche beiderlei Geschlechter. Wie hast du diese Roadshows letztendlich wahrgenommen? Wir haben damals unglaublich viele Leute kennengelernt, haben auch ein wöchentliches Interviewformat Café.be gemacht in einer Ringstraßen-Location. Da sind wir unglaublich viel unter die Leute gekommen und haben das dann alles noch schreiben müssen. Es ist eigentlich immer mehr Arbeit geworden. Und ja, wie hast du dann die Early Years, wo es quasi kommerziell nicht mehr ganz so lustig war, obwohl wir immer einen Gewinn gemacht haben, also die späten, die Late Years quasi nach Lehman, war das ein Schock? Du als Redakteurin mit den Interviewten, weil heute haben wir alles immer wieder, alle fragen nach der Guidance, du bist heute auch auf der anderen Seite. Wie ist dir damals als Redakteurin gegangen, nachdem alle nur super gut drauf waren, jahrelang in einem Jahrhundertboom und dann ist plötzlich nichts mehr gegangen?
Ja, ich glaube, diese Zyklen gibt es immer wieder. Wir sind jetzt auch aktuell in einem Zyklen, wo sehr viele Unternehmen keine Guidance haben und ich habe es dann nachher auch auf Unternehmensseite gesehen. Natürlich ist es aus Sicht des Investors, aus Sicht des Journalisten immer zufriedenstellender, wenn man eine Guidance oder wenn man klare Aussagen bekommt. Aber es ist halt einfach auch nicht immer möglich in jeder Phase. Und natürlich war die Zeit nach Lehman absolut nicht lustig, beziehungsweise du hast Bloomberg schon mehrmals angesprochen und den Screen, kann mich erinnern, wie wir damals bass erstaunt vor den Kursen gesessen sind und gesagt haben, es kann nicht noch weiter nach unten gehen und es ging weiter nach unten. Aber auf der anderen Seite, gerade solche herausfordernden Zeiten bieten ja für Unternehmen sowieso, aber ich glaube auch für uns im Journalismus damals viele neue Möglichkeiten, weil natürlich entstehen für den Anleger viele Fragen, die beantwortet werden müssen und es kann nicht immer alles beantwortet werden, aber ich glaube, wir haben immer versucht, am Puls der Zeit zu sein, bei den Unternehmen nachzufragen und ja, auch über die eine oder andere gröbere Zeit drüber zu helfen.
Also ich kann es nur unterstreichen, es war eine tolle Zeit. Wir haben den Finanzjournalismus, ich durfte ihn von dir zum Teil mitlernen. Danke dafür, du warst immer die Bilanzenexpertin. Ich habe mir lieber die Extended Waller Breaks und ähnliche Sachen angeschaut. Aber extrem viel von dir gelernt. Ich weiß noch, als wir 2012 dann beide zu anderen Destinationen hin die Styria Börse Express GmbH verlassen haben, haben wir von den Eigentümern ein 100% verlässlich und genial bekommen und das war schon eine schöne Sache. Ich bin seitdem selbstständig und höre jetzt auf, von mir zu reden. Jetzt geht es um dich und die Immofinanz. Du bist seit Jänner 2013 bei der Immofinanz. Du hast damals gleich begonnen in einer guten Position, sensationellen Position eigentlich, Head of Communications und Investor Relations bei einem ATX-Unternehmen. Wie ist damals der Wechsel, ich weiß ja, wen du kanntest, vonstatten gegangen und ihr habt ja auch einen sehr charismatischen Chef gehabt, der auch dein erster Chef war bei der Immofinanz.
Genau, das war der Eduard Zehetner, der auch viele Male oder einige Male Gast war bei uns im Börse Express und auch immer sehr gerne Rede und Antwort gestanden ist, Medien gegenüber und uns gegenüber, auch in schwierigen Zeiten. vor allem auch mit dem Wissen, dass das Unternehmen ja einen wahnsinnig großen Streubesitz hatte und ich glaube zu dieser Zeit auch wirklich den größten Streubesitz eines in Österreich notierten Unternehmens. Und ja, da wurde natürlich immer offen Rede und Antwort gestanden. Vielleicht nur kurz zur Korrektur. Gekommen bin ich als Head of Corporate Communications 2013 und dann 2015 wurde es mit Investor Relations zusammengelegt.
Gut. Und Zehetner, den hast du sicher auch mal interviewt auf einer Roadshow vorher?
Mehrere Male.
Ja, ich habe schon wirklich die Übersicht.
Es war auch rückblickend oft interessant, weil ich kann mich noch erinnern, das war ein Interview noch im Rahmen des Börse-Express, wo er unter anderem erwähnt hat, welche Hürden es gibt, dass die Immofinanz ein Investment-Grade-Rating erlangt. Und er hat halt ein paar Punkte aufgezählt und es war dann sehr, sehr interessant, dann auf Seiten des Unternehmens die Abarbeitung dieser Hürden bis zur Erlangung des Investment-Grade-Ratings mitzuerleben.
Ja. Ich kann mich ja gut erinnern, der Zehetner war einer meiner Lieblinge und ich habe als Nicht-Moderator, das hast du gemacht, bei den Rogers immer Angst gehabt, dass sich der Dr. Zehetner neben mich setzt in die erste Reihe, weil dann hat er immer Schmäh geführt und ich hatte immer alle anderen quasi mitkommentiert. Also er war ein Großartiger. In der Zeitschiene möchte ich das jetzt nur einreihen. Also der Eduard Zehetner steht ja auch für Bankenverhandlungen und Sanierung der fast kaputten Immofinanz. Das war aber bevor du gekommen bist. Und wie war der Status 2013 Anfang? Da war es schon wieder ein bisschen prosperierend, glaube ich, oder?
2013, ja, da hat das Unternehmen schon begonnen, einige Asset-Klassen abzubauen, weil wenn man zurückblickt, die Immofinanz hatte ja ursprünglich 7 bis 8 Asset-Klassen und Immobilien, die geografisch gestreut waren von Nordamerika bis in die Ukraine. Mhm. Also da hatte das Unternehmen schon einen gewissen Konzentrationsprozess hinter sich, der sich dann aber noch beschleunigt hat. Es ist dann 2014 die Buwog abgespalten worden und an der Börse gelistet worden. Und in weiterer Folge hat man dann auch die Logistik-Asset-Klasse verkauft. Und dann kam die erste Russland-Krise. Mhm. Die Immofinanz damals schon getroffen hat, weil das Unternehmen hatte ein Exposure in Russland mit 5 Shoppingcenter in Moskau. Und ja, da fiel dann in den Jahren danach der Entschluss, den russischen Markt zu verlassen. Das war dann durchaus auch sehr viel Kraftaufwand und Arbeit, ist aber dann Ende 2017 gelungen. Und ja, vor diesem Hintergrund und natürlich jetzt mit dem jetzigen Wissen und vor dem Hintergrund der jetzigen Ereignisse halt auch genau der richtige Schritt.
Ja, da waren jetzt 2 Punkte dabei eigentlich. Zum einen haben wir den Punkt, dass die Immofinanzaktionäre, die Langfristaktionäre ja damals von Buwog IPO profitiert haben, die haben ja Stücke bekommen und Buwog war auch eine geniale Börsegeschichte natürlich. Dann hast du erwähnt den Russland-Ausstieg, der war dann schon in der Ära Schumi, du hast ja unter mehreren Vorständen gearbeitet, ich gehe kurz durch, Zehetner, Schumi, Bezig war dann die Doppelführung Schönauer, Reindl und jetzt aktuell die Radka-Döring über die CPI Property. Wie war für dich immer vom gleichen Standort Stabilität im Unternehmen diese Phase der Veränderung und letztendlich mit guten Net Asset Value Entwicklungen, Russland seit, wie du gesagt hast, richtig ausgestiegen, rückwirkend ist man immer gescheit, aber es war der richtige Move. Wie war diese ganze lange Phase für dich in der Wahrnehmung?
Positiv. Also mit allen Vorständen sehr gern zusammengearbeitet, beziehungsweise arbeite sehr gerne zusammen. Und ja, es ist ein bewegtes Unternehmen, eine bewegte Historie. Ich sage immer, in diesem Unternehmen habe ich in den letzten, sei es jetzt 5, 8 oder 10 Jahren, sicher mehr erlebt als in anderen Unternehmen. Da müsste man wahrscheinlich in 5 Unternehmen arbeiten, um jetzt diese Vielzahl an Transaktionen und Ereignissen mitbegleiten zu können. Aber es war immer ein sehr positiv und wertschätzend geprägtes Umfeld.
Ja, und wie gesagt, die Net Asset Value Entwicklung und auch das Übernahmeangebot, man kann sich jetzt auch, das ist schon alles nicht so schlecht für die Aktionäre. Und was mich jetzt sehr gewundert hat, in einem Börsenradio-Interview, das du mit dem Peter Heinrich gemacht hast, vor wenigen Tagen, also ich glaube, das muss Ende August gewesen sein noch, dass nach den Ergebnissen der ganzen Angebote und Nachfrist noch immer ein österreichischer Streubesitz da ist von 13%. Das ist mehr als andere Unternehmen je gehabt haben. Hast du damit gerechnet, dass so viele Leute drin bleiben?
Naja, also wir haben uns natürlich angeschaut nach Bekanntgabe des Ergebnisses des Übernahmeangebots, dass eben der Streubesitz insgesamt 22% war, und wir haben dann eine Analyse gemacht, und das Ergebnis war eben auch über die ÖMB, was wir erfahren konnten, dass eben rund 13% nach wie vor österreichisches Retail ist und der Rest teilt sich auf institutionelle Investoren. Das doch sehr viel österreichisches Retail im Unternehmen verblieben ist, das haben wir gemerkt in den Tagen nach Beendigung des Übernahmeangebots, wo sozusagen unser Aktienkurs dann diese Entwicklung, die negative Entwicklung, die getrieben war natürlich von Krieg, Zinsängsten, Inflation etc. nachgemacht hat, wo leider dann, ich kann keinen Prozentsatz angeben, aber von der Anzahl der Anrufe man halt doch gemerkt hat, dass sehr viele Aktionäre dieses Übernahmeangebot verpasst oder nicht wahrgenommen haben oder ja halt einfach nicht daran gedacht haben und sozusagen durch den Kursrutsch dann darauf aufmerksam geworden sind. Ja, wir versuchen natürlich so gut wie möglich zu informieren, aber das ist jetzt der Status quo.
Weiß man eigentlich bei den 13%, ob da auch welche dabei sind, die erst danach gekauft haben, nach dem Kursrutsch, oder ist das kumulierte Zahl, nehme ich an, oder?
Das kann durchaus möglich sein, weil das sind die Zahlen, die wir per Ende Juni hatten. Und sozusagen dadurch, dass das Übernahmeangebot Ende Mai ausgelaufen ist, kann das natürlich sein, dass in diesen 13% auch ein guter Prozentsatz ist, der dann bei niedrigeren Kursen wieder zugegriffen hat.
Ich kenne nämlich durchaus einige, die dann auch gegeben haben und auch wieder aufgestockt haben.
Ja, ich meine, das Unternehmen steht ja super solide da, wenn man sich unsere letzten Zahlen anschaut. Wir haben den FFO super gesteigert, wir haben 400 Millionen Euro an Liquidität, wir haben einen hohen Vermietungsgrad, wir haben eine solide Bilanz hinsichtlich Verschuldung und Eigenkapitalquote. An diesen Zahlen gibt es ja nichts auszusetzen.
Und ganz aktuell, wir reden jetzt heute am 7. September, gesendet wird es dann am 12., am Montag, den 12. Und gestern Abend haben wir erfahren, dass die ATX-Zugehörigkeit zumindest noch für 6 Monate bleiben wird. Außer es passiert irgendwas Größeres, aber das glaube ich nicht. Wie wichtig ist die ATX-Zugehörigkeit? Und da geht es ja nicht um die Größe der Firma, sondern nur um einen Streubesitz. Also von, ich sage immer, eine Immofinanz gehört in den ATX, das sage ich aber auch zu einem Flughafen Wien, aber die haben halt auch keinen Streubesitz. Detto Strabag oder Telekom Austria. Wie wichtig ist die Indexzugehörigkeit ganz oben in einem Nationalindex, wie der Christoph Boschan sagt?
Also für uns ist es natürlich wichtig, und die Immofinanz hatte in der Vergangenheit auch ein paar Perioden, wo wir kurzfristig im ATX 5 vertreten waren. Genau. Nein, also für uns ist es eine sehr positive Entwicklung, dass eben nach dem gestrigen ATX-Komitee, dass wir im ATX verbleiben, und ich denke mir, das ist auch für die Anleger sehr wichtig.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Signal, wo auch viele, die jetzt in der Immofinanz und 13% ist bei eurer CAP gar nicht so wenig, investiert sind, ein sehr, sehr gutes und wichtiges Signal. Ich komme jetzt zum Abschluss noch, so, weil es ja doch Personelle, die ein bisschen Werdegang folgen sind, noch ein bisschen zu meiner Standardfrage, die dann heißt, wenn ein junger Mensch zu dir kommt und sagt, hey, ich möchte eigentlich auch im Kapitalmarkt arbeiten, hast du da irgendwelche Tipps parat, wie man es angehen soll? Ihr seid auch ein großer Arbeitgeber, sucht immer wieder Leute. Was hast du da über die Jahre mitgenommen, was vielleicht der beste Einstieg ist? Soll man was studieren oder soll man sich bei einem Unternehmen andocken? Oder wie geht man es am geschicktesten an?
Also ich habe unterschiedliche Ansätze erlebt. Ich glaube, es ist zum einen die persönliche Passion wichtig. Also bei mir war es wirklich immer auch das private Interesse am Kapitalmarkt und an Aktien. Studium, ja, ist aber kein Muss. Ich glaube, und wir haben es ja beide auch gesehen bei jungen Mitarbeitern, die wir hatten oder die uns begleitet haben. So wie du gesagt hast, wenn jemand am Kapitalmarkt selbst investiert, dann tut er sich natürlich leichter. Und ich erinnere auch zu Beginn, du hast den Herrn Cibul zitiert, wie er gemeint hat, schreiben kann man lernen. Na, natürlich, schreiben auch. Aber wie gesagt, es ist die Information ist einmal das Wichtigste. Den Rest kann man vielleicht auch gemeinsam dann bewerkstelligen.
Bist du Real Money auch irgendwie, ich frage jetzt nicht nach der Size, aber ich frage das auch alle Gäste. Bist du auch investiert gewesen zwischendurch immer wieder in Aktien oder Fonds oder ETFs?
Ich bin schwerpunktmäßig in österreichischen Aktien investiert, ja.
Und man kann, glaube ich, also ist es für dich, glaubst du, dass du deinen Job besser machen kannst, wenn du investiert bist in Aktien?
Ja, bin ich schon überzeugt, weil man dann schon auch natürlich die Emotionen und auch die Emotionen vieler Kleinanleger oder Privataktionäre, das Wort Kleinanleger finde ich eigentlich nicht gut, besser nachvollziehen kann und sich vielleicht auch besser hineindenken und erklären kann.
Ja, gut, wir haben 95, 96, jetzt haben wir 22, also 26 Jahre kennen wir und 26 Jahre haben wir den Kapitalmarkt in unterschiedlichen Positionen quasi, aber doch immer wieder mit überschneidenden Karrierewegen miteinander begleitet. Ich gehe davon aus, dass das noch weitergehen wird. Ich wünsche uns eigentlich allen, auch im Sinne vom österreichischen Kapitalmarkt, den du ja auch seit Jahren in verschiedenen Rollen vertrittst, dass es eine gute Zukunft wird. Ich glaube, die Hausübungen sind an vielen Stellen gemacht worden. Es braucht jetzt ein bisschen Glück, ein bisschen geopolitisches Entspannungsgeschehen. Und ich möchte mich bedanken auf jeden Fall bei dir, Bettina, dass du gekommen bist. War mein Volksfest, das Gespräch, auch bei den Hörerinnen und Hörerinnen möchte ich Tschüss sagen.
Ja, vielen Dank, Christian, für die Einladung und auch vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, ich freue mich auf ein nächstes Mal.
Das wird sicher gehen. Tschüss und Baba.